Wer definiert psychische Erkrankungen? Im Mai 2013 erscheint die fünfte Fassung des US-amerikanischen Diagnosesystems DSM. Das Standardwerk beeinflusst, wer hierzulande als psychisch krank gilt und welche Therapie die Kasse zahlt. Manche Experten erwarten einen Anstieg der Diagnosen. Sie fürchten, dass das neue Regelwerk viele gesunde Menschen zu Patienten macht und Medikamente deutlich schneller verschrieben werden. Was ist normal? Was psychisch krank? Darüber diskutierte Anfang der Woche das 49. Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt. Die Moderation haben Uli Blumenthal, Deutschlandfunk, und Andreas Sendker, Die Zeit.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Mai wird die amerikanische Psychiatriegesellschaft die fünfte Auflage eines Buches vorstellen, das als Bibel der Psychiatrie gilt. Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kurz DSM, definiert die psychischen Störungen des Menschen. Im Vorfeld der Veröffentlichung der fünften Auflage ist unter den Experten ein Streit entbrannt. Ist tatsächlich alles, was im Buche stehen soll, eine psychische Erkrankung? Wann wird Trauer zur schweren Depression? Ist Heißhunger eine behandlungsbedürftige Essstörung? Warum ist die Zahl der Kinder, bei denen eine bipolare Störung diagnostiziert wurde, in den USA zwischen 1993 und 2004, also im Verlauf von etwas mehr als 10 Jahren, auf das 400-fache angewachsen? Kurz, was ist eigentlich normal und wer sagt uns, was normal ist?
Darüber diskutieren Frau Professor Isabella Häuser, Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin, Professor Dr. Karl Lauterbach, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Michael Mari, Autor des Buches Ab auf die Couch, wie Psychotherapeuten immer neue Krankheiten erfinden und immer weniger Hilfe leisten, sowie Professor Dr. Hans-Ulrich Wittchen, Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie an der TU Dresden.
Herr Wittchen, immer wenn von Bibeln die Rede ist, in irgendeinem Bereich muss man ja erstmal die skeptische Frage stellen, was macht dieses Buch eigentlich zur Bibel? Ist das eine richtige Zuschreibung? Sie haben es, glaube ich, mal in einem Gespräch als Mutterbuch bezeichnet. Erklären Sie uns, wie viel Biblisches ist dran an DSM-5?
Also ich glaube, als Bibel es zu bezeichnen, ist vielleicht nicht ganz richtig. Es ist ein ernsthafter Versuch, in einem geordneten Prozess alle 10 bis 15 Jahre mit allen Kollegen, Berufsgruppen und Beteiligten zu überlegen, was muss geändert werden, was kann bleiben, gibt es neue Erkenntnisse, die Veränderungen möglich und notwendig machen. Und wenn das so ist, geht es darum, diese so lange von rechts nach links zu betrachten und zu überlegen, auch in ihren Konsequenzen, bis es einen Konsens der Beteiligten gibt, dass diese Veränderung gut ist. Insofern ist es nicht eine Person, die es schreibt. Es ist eine Gruppe von Hunderten, von Tausenden beteiligten Wissenschaftlern, die in diesen Prozess über 10 Jahre eingebunden waren und sind. Und es ist eben nicht eine Glaubenssache, sondern eher ein Produkt, ein nicht perfektes Produkt, aber das bestmögliche Produkt des Menschen, die sich systematisch wissenschaftlich damit befasst haben, nach diesem langen Beratungsprozess versucht haben, niederzuschreiben.
Das klingt jetzt aber doch ziemlich, als wären diese Leute alle interessenfrei. Und das sind sie ja eben nicht. Das sind ja jetzt Leute, die im Grunde genommen über ihre eigenen Verdienstmöglichkeiten abstimmen, weil so entstehen ja dann die Diagnosen, da wird ja dann abgestimmt. Ich will mal, um das grundsätzlich mal aus meiner Sicht zu sagen, mal ein paar Zeilen aus der deutschen Psychotherapie-Richtlinie, die ja kaum einer kennt, bringen. Psychotherapie als Behandlung seelischer Krankheiten im Sinne dieser Richtlinie setzt voraus, dass das Krankheitsgeschehen als ein ursächlich bestimmter Prozess verstanden wird, der mit wissenschaftlich begründeten Methoden untersucht und in einem Theoriesystem mit einer Krankheitslehre definitorisch erfasst wird. Das ist das, was passiert, wenn man die Psychotherapie ins Medizinsystem einordnet. Dann wird plötzlich Psychisches wie Medizinisches behandelt und dann gibt es plötzlich ursächliche Phänomene. Und Sie finden in der Psyche nichts Ursächliches. Sie finden in der Psyche nur Zusammenhänge. Sie können zwei Kinder aus der gleichen Familie nehmen, die reagieren auf die gleichen Lebensbedingungen ganz unterschiedlich. Wo ist jetzt da die Ursache? Nun wird aber so getan und der Psychotherapie aufgezwungen, dass sie sich als Wissenschaft darstellen soll, was sie auch nicht sein kann. Psychotherapeuten, man muss sich die Frage stellen, warum es die gibt. Die gibt es, seit unsere Gesellschaft so individualisiert ist, dass man eben nicht mehr klassifikatorisch vorgehen kann. Und dass es Spezialisten für den Umgang mit den vagen Dingen, mit den unberechenbaren Dingen, mit den nicht einordnenbaren Dingen geben muss. Und diese Spezialisten nennt man Psychotherapeuten. Und die werden jetzt gezwungen, sich als Wissenschaftler darzustellen. Die werden gezwungen, Ursachen zu finden. Die müssen Behandlungsschemata entwerfen. Die müssen so tun, als ob sie eine Diabetes behandeln, wenn sie einen Menschen mit einem psychischen Problem behandeln. Wenn man sich mal klar macht, was ein psychisches Problem heute ist, dann ist es in den meisten Fällen, nicht im Fall schwerer seelischer Erkrankungen, aber in den allermeisten Fällen, die Probleme, die Menschen heute erleben, die Art und Weise, wie ein Mensch sich in seinem Leben neu orientiert. Man kann heute nämlich nicht mehr auf die Eltern, Großeltern, auf die Lehrer, auf irgendwelche Vorbilder hören. Man orientiert sich durch die Probleme, die man bewältigt. Also ein Problem ist es ganz normales, auch ein schweres psychisches Problem, eine Krise, eine Lebenskrise und darf auf keinen Fall per weg als Krankheit bezeichnet werden.
Frau Häuser, jetzt haben wir Herrn Mari eben gehört als Antwort quasi. Kann man zwischen den beiden Positionen, die wir gleich zum Anfang der Diskussion gehört haben, vermitteln oder haben Sie jeweils Ihre Berechtigung?
Ich erkenne im Moment keine zwei Positionen, sondern eine Frage wurde beantwortet von Herrn Wittchen und dann gab es eine Bemerkung, die sich um die Psychotherapie dreht. Also ich möchte nur noch mal darauf zurückkommen, was Herr Wittchen sagte. Wie gesagt, es ist keine Bibel und es ist eine Richtlinie und es ist überhaupt nichts Besonderes im Bereich der Medizin, dass Klassifikationssysteme immer wieder erneuert werden aufgrund der dann vorliegenden neueren wissenschaftlichen Erkenntnis. Das hat man in der Neurologie, wenn Sie mal gucken, was die Epilepsie-Klassifikation, was die Migräne-Klassifikation, auch bei den Lymphomen zum Beispiel in der inneren Medizin, beim Bluthochdruck, da gibt es mittlerweile so verschiedene Bluthochdrücke. Das ist auch nicht eine sinnlose Ausweitung von irgendwelchen Diagnosen, sondern es ist einfach eine bessere Beschreibung von verschiedenen Zuständen, die gegebenenfalls behandlungsbedürftig sind, gegebenenfalls, nicht immer, weil sie eben gegebenenfalls zu einer erheblichen Gesundheitsbeeinträchtigung dann irgendwann oder Chronifizierung und so weiter beitragen. Das ist das, was ich dazu sagen wollte. Das andere ist, natürlich haben psychische Erkrankungen, wir reden nicht von Lebensproblemen, das ist was ganz anderes. Wir reden von psychischen Erkrankungen, also an etwas, worunter ein Mensch auch leidet. Und bei einigen wissen wir das, ist ein körperlicher Faktor, wenn Sie so wollen, natürlich die Ursache dieser psychischen Störung. Zum Beispiel bestimmte Hochdruckmedikamente, die es jetzt auch deshalb auf dem Markt gar nicht mehr gibt, lösen eine schwere Depression aus. Bestimmte Medikamente, die wir heute noch benutzen im Sinne von Provokationsmethoden, lösen Angstanfälle aus. Natürlich hat das alles auch eine körperliche Grundlage. Nicht nur, wir wissen, und das ist zum Beispiel in die Entwicklung des DSM-5 mit eingeflossen, wissen wir, dass heute Umwelteinflüsse, Erfahrungen, vor allem in früher Kindheit, enorm wichtig sind und unsere ganze psychische Gesundheit sozusagen prägen können. Und es gibt Untersuchungen, dass wir alle, vor allem diejenigen von uns, die die 50 überschritten haben, den kann man 5 bis 6 Diagnosen geben.
Naja, das ist ja
so
irgendwie
what?
Sache.
Also was?
Sie können inzwischen einem eine Diagnose geben. Ich zitiere mal
Diagnose heißt ja nicht, und das ist ja das Wichtige,
doch.
Das heißt nicht unnormal und es heißt nicht behandlungsbedürftig. Und wir müssen uns halt mal überlegen, was das für Implikationen hat.
Wer heute zum Psychotherapeuten in Deutschland geht, der braucht eine Krankheitsdiagnose, sonst bezahlt die Kasse nichts.
Richtig.
So, ich bringe Ihnen mal eine Definition heute aus der Morgenpost eines Psychiaters, der sagt, auf die Frage, was denn eine Depression ist, ob man das klar erkennen könnte, sagt er, da gibt es klare Kriterien, wie Antriebsminderung, Interessenverlust und Niedergeschlagenheit, die über mindestens 2 Wochen bestehen müssen. Dann bin ich aber ständig depressiv. Ja?
Nein, das sind
jetzt stellen Sie
eben
nur mal
nicht.
Vor, Ihr Partner Herr Mari, verlässt Sie,
Herr Mari,
Ihr
das
Partner
sind Sie
verlässt
nicht.
Sie, dann sind Sie antriebslos, Interessen eingeschränkt und niedergeschlagen. Und dann kriegen Sie auch schnell eine Diagnose. Wohin das führt, will ich jetzt mal. Moment, lassen Sie mich noch eins ausführen. Wohin das führt, bringe ich Ihnen im nächsten Satz. In einem Buch, geschrieben von 3 Psychiatern, das heißt Psychopharmakologischer Leitfaden für Psychologen und Psychotherapeuten. Da steht der bemerkenswerte Satz. Eine optimale Therapie ist heute bei den meisten psychischen Störungen ohne Psychopharmaka nicht mehr vorstellbar. Man wird sie dann Wenn Sie länger als 14 Tage depressiv sind, traurig oder sonst was, wird man Sie gleich in die psychopharmakologische Behandlung mit einbeziehen. Da sehen wir dann den Einfluss der Psychopharmakaindustrie, der sich natürlich über die Gremien, die den DSM und den ICD-10 beschließen, sehr schwer durchsetzt. Die meisten dieser Leute, die in diesen Gremien sitzen, 60%, sagt man, andere sagen 70, sind auf den Gehaltslisten der Pharmaindustrie, direkt oder indirekt.
Also Herr Mari, da möchte ich mich wirklich gegen verwehren und es ist einfach ein beckmesserisches und immer wieder vorgebrachtes Argument, dass alle Leute, die sich irgendwie um psychische Erkrankungen kümmern, ja, und doch, das haben Sie gerade gesagt.
Ich habe gesagt, 60-70% der, die in den Gremien sitzen, kriegen Geld von der Pharmaindustrie.
Das stimmt aber so nicht, das ist nicht wahr. Und bei dem DSM-5, das
vielleicht darf ich das mal kurz...
Herr Wittchen, als Autor.
Als Autor.
Wer bezahlt Sie?
Als Autor und Organisator dieses Prozesses über 25 Jahre hinweg, muss ich zunächst mal sagen, ich tue mich sehr schwer, mit der Marie eine gemeinsame Diskussionsbasis zu finden, wenn er der Meinung ist, dass es keine psychischen Störungen gibt.
Hat doch keiner gesagt.
Okay, da sind wir uns da einig. Nummer zwei, wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass jedes Wissenschaftsgebiet, auch übrigens die Psychotherapie, und Sie wissen, ich bin Psychotherapeut, bin auch verantwortlich dafür, dass es dieses Gesetz überhaupt gibt, dass Sie über Psychotherapie als Krankenbehandlung handeln können, setzt voraus, dass wir auch definieren, was ist eine behandelbare psychische Störung. Ich glaube, es ist klar, dass die Kriterien, die eine pharmakologische Behandlung braucht, die eine psychoanalytische Behandlung braucht, die eine verhaltenstherapeutische Behandlung, die Kinder und Jugendliche brauchen, Ältere brauchen, ob pharmakologisch oder nicht, klare Kriterien braucht, wann interveniere ich mit welcher Methode. Da hat jeder Betroffene ein Recht darauf, zu wissen, was wird mit mir gemacht, warum wird es gemacht, was ist der Name meines Leidens, was kann ich erwarten, kann das ausgeheilt werden oder nicht, was muss ich akut tun, was muss ich in 10 Jahren deswegen noch tun. Darauf haben die Betroffenen ein Recht und die Kollegen haben die Pflicht, in meinen Augen, sich einer Ausübungskontrolle zu unterziehen. Denn natürlich ist das so, und Sie wissen das als Psychotherapeut besser wie ich, dass viele der Psychotherapeuten, ich sage das mal, in der Dynamik ihres guten Lebens danach entscheiden, was halt gut in ihr Leben reinpasst. Viele Psychotherapeuten arbeiten nur noch 5 Stunden, obwohl sie einen Ganztagsauftrag haben. Viele Psychotherapeuten gehen nicht mehr der Weiterbildungspflicht nach. 50% der alten Therapeuten haben das DSM-Buch noch nie in der Hand gehabt. Die können überhaupt noch nicht mal definieren, was eine Angstneurose von einer Panikstörung hat. Das mag gut sein, aber damit verlassen Sie den Konsens und damit verlassen Sie die Kriterien der Krankenbehandlung in unserem Gesundheitssystem. Und ich glaube, das ist ein hohes Gut. Es gibt nur wenige Länder in der Welt, die Menschen mit psychischen Störungen eine Behandlung überhaupt ermöglichen, ohne dass sie dafür selbst zahlen müssen. Das ist ein erkämpftes Gut über 20 Jahre hinweg. Und ich kann nicht verstehen, warum man das jetzt dadurch gefährdet. Was ist denn die Alternative?
Gerade hat in der Schweiz Ende 2012 ein großer Kongress von Psychiatern und Psychologen stattgefunden mit dem Titel: Sollen wir auf den ICD-10 und den DSM nicht einfach verzichten? Ist das nicht besser? Man muss sich auch mal fragen, wo kommt denn sowas her? Es gibt riesige Petitionen von Fachleuten, die sich gegen die Ausweitung der Diagnostik im DSM wehren. Dass schon Kindern, Säuglingen inzwischen, schon Säuglingen, Diagnosen unterstellt werden, damit man sie behandeln kann. Und dass der Arzt in den Vereinigten Staaten, der diese bipolare Störung bei Kindern, die in Deutschland wird die Diagnose bei Kindern, soweit ich weiß, ja noch nicht gestellt, aber in Amerika wird sie schon gestellt, dass der 1,5 Millionen Dollar in den letzten Jahren von der Psychopharmakaindustrie gewonnen hat. Ich bin noch nicht der Einzige, der sowas sagt. Der Professor Hand, mit dem ich ein Interview geführt habe, ein Verhaltenstherapeut aus Hamburg, der sagt, dass der Begriff der Panikstörung überhaupt erst in diese ganzen Manuale eingeführt worden ist, auf Einfluss der Pharmaindustrie, weil es sowas wie eine Panikstörung überhaupt nicht gibt. Eine Panikstörung ist ein Sammelbegriff für mindestens ein Dutzend verschiedene Störungen. Die werden jetzt unter einem zusammengefasst. Und er sagt, es ist der Pharmaindustrie gelungen, das in die Diagnosen zu kriegen, weil sie gesagt haben, wir haben gegen die Panikstörung auch Medikamente, die wirken. So, man muss einfach klar machen, das ist ja nicht...
Das ist schlicht und ergreifend falsch, Herr Mari.
Mehrere Bücher über die Panikstörung.
Genau.
Ich kenne ihn nun wirklich seit 20 Jahren selbst.
Das ist sogar seine Spezialität.
Ich muss einmal den fachlichen Streit unterbrechen und den Politiker fragen. Herr Lauterbach, Sie kennen sowohl das amerikanische Gesundheitssystem, in dessen Kulturkreis dieses DSM geschrieben wird, über das wir jetzt gerade reden. Solche Kategorisierungen... Aufräumen eines Feldes psychischer Störungen. Ist das hilfreich, um zu sagen, wem kann auf welche Art und Weise geholfen werden, um zu standardisieren, jemand, der Hilfe braucht, bekommt sie auch tatsächlich und zuverlässig, egal ob er sich in den USA befindet, in Deutschland befindet, egal ob in Berlin oder München? Und gibt es Nachteile, die man sich damit einkauft?
Also ich habe ja fast 10 Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt und der Streit, den wir hier auf dem Podium sehen, der wird dort auch geführt. Das liegt daran, dass die DSM Klassifikation keine Klassifikation ist wie jede organische. Also der Unterschied, der vielleicht falsch ist, aber auf den man häufig hinweist, ist, wenn ich jetzt eine organische Diagnose bekomme, beispielsweise die Form des Bluthochdrucks, isolierte Hypertonie oder diastolische Hypertonie, dann macht das für den regulären Patienten nicht so viel aus im Selbstverständnis. Ich weiß, ich habe Bluthochdruck und es ist eine Unterart davon. Aber wenn ich dachte, ich bin, sagen wir, normal und höre jetzt plötzlich, ich habe eine psychiatrische Erkrankung oder eine Diagnose, dann macht das für mein Ich-Bild einen großen Unterschied. Und das spielt schon eine Rolle. Und es macht auch eine Rolle, also für die Vereinigten Staaten zum Beispiel, was macht der Arbeitsmarkt mit mir? Wie werde ich beispielsweise von anderen gesehen? Wie werde ich beispielsweise von meiner Familie gesehen? Finde ich noch einen Partner? Kaum jemand verschweigt eine, also sagen wir mal, Hypertonie. Es gibt auch viele Leute, die verschweigen, dass sie beispielsweise eine bipolare Störung haben, selbst dem Partner gegenüber. Darüber gibt es viel Studienmaterial. Von daher gibt es auch die Position, dass diese Klassifikation von der organischen Klassifikation also abweicht in der Bedeutung. Es kommt dazu, dass es also sehr viel schwerer ist, die Klassifikation von den Einflüssen zu trennen, die, sagen wir mal, die Störung oder was auch immer bedingen. Ich mache es mal ganz simpel. Die Amerikaner leben in einer spezifischen Gesellschaft. Die Klassifikation, die dann kommt, beschreibt Reaktionen auf diese Gesellschaft. Und diese Klassifikationen werden dann von der ganzen Welt übernommen. Es ist aber ganz unklar, ob die gleiche Störung in einer anderen Gesellschaft überhaupt existiert und so weiter. Ich will jetzt A, nicht die Position vertreten, dass die Klassifikation in der Summe mehr schadet als nutzt. Das ist nicht meine Position. Ich will auch nicht unterstellen, dass jeder, der an der Klassifikation mitarbeitet, in irgendeiner Weise abhängig ist, und zwar durch sein Berufsbild und so weiter und so fort. Mein einziger Punkt ist, es gibt systematische, wichtige Unterschiede zwischen dieser Klassifikation und den organischen Klassifikationen. Und daher müssten wir mit dieser Klassifikation besonders vorsichtig umgehen. Ich bringe ein einziges Beispiel, sodass der Leiter sich vorstellen kann, woran das, sagen wir, sich entscheiden kann. In den Vereinigten Staaten spielt die Diskussion um Burnout eine viel geringere Rolle als in Deutschland. Daher ist Burnout in der jetzt zu erwartenden DSM-5-Klassifikation keine Diagnose. Der Laie wird glauben, weil wir ja viel jetzt über Burnout hören, das ist auf jeden Fall drin. In Deutschland ist die generalisierte Angsterkrankung, also 3 Monate habe ich generalisiert das Gefühl, ich habe Angst. Generalized Anxiety Disorder, das spielt bei uns keine so große Rolle, aus verschiedenen Gründen. Das ist in Amerika ein ganz großes Thema. Daher ist das als Diagnose mit drin, Burnout nicht. Jetzt gibt es Leute, die unterstellen, auch in wissenschaftlichen Arbeiten, also ich bin da selbst sozusagen eingelesener Verfolger der Debatte, ich mische mich aber nicht ein. Es gibt jetzt Leute, die sagen, hätte jetzt die Erstellung des Manuals federführend in Deutschland stattgefunden, also unter Beteiligung von Amerikanern, aber federführend in Deutschland, dann wäre Burnout drin und die Generalized Anxiety Disorder wäre nicht drin. Somit also betrachten diese Leute das als eine Art kulturellen Imperialismus oder was auch immer. Ich schließe mich der Position übrigens nicht an. Ich will nur sagen, dass, und es hängt dann nach ein bisschen davon ab, also was ist drin, was kriege ich bezahlt, was darf der Psychotherapeut abrechnen und so weiter. Wir müssen vorsichtig damit umgehen und es gibt auch einiges, was man kritisch dazu bemerken kann. Aber ich halte diese allgemeine Diskussion, brauchen wir so eine Klassifikation, ja oder nein, für verfehlt. Da bin ich Ihrer Meinung, es gibt keine Alternative. Weil es gibt sehr schwere Diagnosen, die ich ohne eine solche Klassifikation überhaupt nicht standardisiert erfassen, geschweige denn behandeln könnte.
Aber ich würde schon gerne mal auch als lange Zeit in Amerika gelebt haben, nur zwar 6 Jahre, aber davon auch 3 psychiatrisch aktiv tätig, möchte ich doch schon mal sagen, dass Ihr Vorbehalt gegen eine, wie Sie das noch unterscheiden, das ist ja auch etwas rückwärtsgewandt zwischen organisch und psychisch, wie Sie das unterscheiden oder warum Sie warnen, dass diese Unterscheidung doch gemacht werden müsse, weil mit den psychischen Erkrankungen so ein hohes Stigma hat, dass man also Leute stigmatisieren. Das ist ja Ihr Einwand. Sie sagen, man darf nicht psychisch klassifizieren, weil das stigmatisiert. Um das mal zusammengefasst, kondensiert, so habe ich das zumindest verstanden.
Lassen Sie mich korrigieren, das habe ich nicht gesagt.
Gut.
Ich habe vom Selbstbild gesprochen. Ich habe gesagt, was für ein Bild
das
ich von...
Das ist ja Stigma. Aber Herr Lauterbach, unser Selbstbild, so wie wir uns wahrnehmen, wird natürlich zu ganz erheblichem Teil von dem zurückgespiegelt, was die Gesellschaft glaubt. Also das ist doch einfach eindeutig. Ist doch eindeutig. Und dann bitte noch eine Bemerkung zum Burnout. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde hat eine klare Definition bzw. Richtlinie zum Burnout-Begriff formuliert. Und es ist ganz klar, dass Burnout keine eigenständige Diagnose ist. Das ist eben eine Depression, die anders getriggert ist als andere Depressionen, aber es ist letztlich eine Depression.
Man muss doch mal, ganz klar machen.
Lassen Sie mich antworten, ich bin ja angesprochen worden, wenn Sie mir erlauben, danach können Sie wieder zitieren. Was ich hier gesagt habe, ist nicht, ich habe nicht von der Stigmatisierung gesprochen, sehe ich so wie Sie, dass die Stigmatisierung stattfindet, ist zu beklagen. Ich sprach davon, wenn ich eine Diagnose von einer bestimmten Form der Hypertonie bekomme oder ich bekomme eine Diagnose, die also die Frage betrifft, bin ich psychisch normal oder nicht, dass das für mich einen Unterschied macht. Ich streite nicht ab, dass das zum Teil bedingt ist durch die Art und Weise, wie wir auf psychisch Kranke schauen, da muss viel geändert werden, aber ich habe jetzt mal nur festgestellt, dass dem so ist.
Aber deshalb können Sie den Fortschritt nicht in Frage stellen. Das geht nicht, Herr Lauterbach. Sie müssen halt auch mal Position beziehen. Sie können nicht immer nur sagen, das ist nicht meine Meinung oder ja und doch nicht ja. Das geht natürlich auch nicht.
Streiten Sie bitte mit der Nein,
nein, nein, natürlich streite ich auch mit Ihnen.
Nein, aber Sie müssen mich trotzdem ausreden lassen. Ich bin überrascht. Mir ging es um den Unterschied im Selbstbild. Was mit dem Fortschritt zu tun ist, eine andere Sache. Und der zweite Punkt ist der, ich habe auch keine Position, ob jetzt der Burnout als Krankheit zu sehen ist oder nicht. Ich bin kein Experte in diesem Fall. Ich habe nicht praktiziert im Gegensatz zu Ihnen. Ich bin kein Experte. Ich gebe das hier zu. Ich möchte mich trotzdem ausredend an der Diskussion beteiligen dürfen. Und ich sage nur, mein Punkt war der, dass es wahrscheinlich einen Unterschied gemacht hätte, ob wir hier in Deutschland das federführend gemacht hätten oder die Amerikaner. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich will mich nicht einmischen in die Dinge, die Sie hier besprochen wollen.
Ich möchte noch eine Frage stellen, Herrn Wittchen. Es gibt ja einen entscheidenden Gegensatz zwischen dem amerikanischen Markt und dem deutschen Gesundheitsmarkt. In den USA dürfen Pharmafirmen auch für verschreibungspflichtige Medikamente werben, und zwar auch im Fernsehen. Das heißt, dort gibt es Spots, die sagen, wenn Sie die und die und die Symptome haben, gehen Sie zum Arzt, wir haben was für Sie. Und so mit dieser Diagnose getriggert, sozusagen kommen die Patienten zum Arzt. Das erklärt unter anderem den Verdacht, dass vieles an der Arbeit an diesem DSM-Manual auch ganz stark Interessen der Pharmaindustrie bedient. Etwas anderes, was diesen Verdacht bedient, ist die Zahl, die ich vorhin in meiner Anmoderation zitiert habe, nämlich dieser enormen Anstieg von bipolaren Störungen bei Kindern. Das war ja Faktor 400. Das, in dem Moment, wo die Diagnose im DSM auftaucht, sozusagen rauscht der Markt ab. Er wird jetzt, nach dem, was ich gelesen habe, in DSM-5 korrigiert, weil es eine neue Disorder gibt, nämlich die Disruptive Mood Dysregulation Disorder. Die soll sozusagen einen Teil dieser bipolaren Störungen neu klassifizieren und zu einer anderen wieder einfangen, sozusagen den Markt, den man da geschaffen hat. Also es gibt doch ein ganz klares Zusammenspiel.
Ja, also dort. Was Sie da natürlich konstruieren, ist, ich sage das mal so an der Grenze des Infam, aber ich möchte trotzdem versuchen, mal darauf zu äußern. Also zunächst einmal, das ist grundsätzlich in dem Bereich der Behandlung, wann immer es ein Markt ist, Interessen gibt, sollte jedem offensichtlich sein.
Der Psychotherapeut hat Interesse, sein Geld zu verdienen. Die Pharmaindustrie, die Gerätschaften, die man sozusagen zum Überleben braucht, haben ihr Interesse. Ja. Aber wie ist der Prozess von DSM? Ich glaube, Sie schlagen da jemand Falschen. Zum einen gibt es keinen so rigorosen Auswahlprozess wie bei der Wahl der Experten für DSM. Warum ist das so? Weil wir genau wissen, dass es so Leute wie Sie und andere gibt, die die Vermutung haben, dass dahinter so ein Prozess stehen könnte. Und weil es natürlich so ist, dass diese Auswüchse, die Sie schildern, wie beispielsweise im Kinderbereich, dass es dort eine Gruppe an der Harvard University gibt, die systematisch angefangen hat, das Konzept der erwachsenen bipolaren Störung auf die Kinder zu übertragen. Mit allen Konsequenzen, ohne dass zu dem Zeitpunkt Evidenz da war. Natürlich gibt es diese Auswüchse. Ist das die Schuld des Systems?
Aber ja,
DSM?
Aber ja.
Ich möchte noch mal kurz dabei sagen, warum hat sich denn jetzt der Kriterienkatalog geändert? Warum haben wir uns nach jahrelangen Kämpfen Studien, bei denen dokumentiert wurde, wo dieser Missbrauch passiert, warum wir eine neue Kategorie brauchen, für die es übrigens keine pharmakologische Behandlung gibt, damit eben diese Box-ADHD beispielsweise zusammenschrumpft. Das war ein wesentlicher Grund. Nun bin ich übrigens, und das möchte ich Ihnen auch noch mal nahebringen, kein Spezialist für die 500 oder 600 Schubladen, die da zu finden sind. Ich kenne mich gut aus mit Angst, Stress und Depression und den Suchterkrankungen. Das macht so ungefähr die Hälfte aus. Ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, ob eine Störung im frühen Kindesalter sozusagen von mir diagnostiziert werden kann und behandelt werden kann. Das würde ich nicht tun. Da würde ich, ehrlich gestanden, versuchen, mir ein Bild zu machen, indem ich mit Kollegen darüber rede oder mich mit dem Stand der Wissenschaft und Forschung beschäftige. Deswegen werde ich auch keine Aussagen dazu machen, ob es nicht vielleicht doch sinnvoll ist, das sage ich als Vater, dass ich manchmal fachgerecht beraten wird, wenn ich bei meinen kleinen Kindern oder auch bei den größeren Auffälligkeiten sehe, die ich unter pubertäre oder vielleicht Entwicklungsstörung abhake, die aber möglicherweise andeuten, wie man das jetzt gerade in dem weiteren Freundeskreis passiert ist, dass dort eine Psychose dreut. Ja? Das möchte ich gerne wissen. Und da möchte ich solide Grundlagen haben. Da möchte ich auch wissen, was haben Hunderte von Experten dazu ermittelt. Und da möchte ich nachlesen können, wir sind uns zwar unsicher, aber nach Abwägen der Vor- und Nachteile haben wir uns entschieden, also das so und so.
Dieser Expertenmythos, schauen wir doch nur mal in die Medizin rein. Inzwischen geht man davon aus, dass 50-60% der Knie- und Rückenoperationen unnötig sind und nichts bringen. Das sind alles Experten, die das bestimmen, dass das operiert werden muss. Das sind Wissenschaftler, das sind Leiter von Krankenhäusern, die sagen, man muss doch klar sehen, es ist ein Interessenfeld. Wogegen ich mich wehre, ist ja nicht, dass es Diagnosen für psychische Erkrankungen gibt. Aber das ist die Ausweitung. Das ist, was ich nenne, die Eroberung des Graubereichs. Wir alle haben psychische Probleme und Lebenskrisen, weil wir uns darüber unsere Richtung bestimmen, die das Leben nimmt. Aber inzwischen wird jede dieser Krisen mit einer Ziffer belegt. Und sonst werden sie gar nicht behandelt. Sonst kriegen sie überhaupt gar keinen Psychotherapeuten ohne diese Diagnose. Wohin führt das dann? Wir haben ja jetzt noch eine Generation von älteren Psychotherapeuten. Aber die Jungen, die jetzt langsam von der Uni kommen oder gerade gekommen sind, die sind schon viel mehr an der Theorie, an den Erfordernissen des Gesetzes orientiert. Und die behandeln sie dann nach Manual. Und dann kriegen sie vorgeschrieben, wie bei einer Diabetes, Punkt 1 bis 5, ich habe gerade ein Manual gelesen, das über 16 Stunden eine Depression behandelt. Das muss man sich mal reintun. Es gibt so viele Formen. Und Psychotherapie ist ein Prozess zwischen zwei Menschen. Sie können ja nicht in eine Psyche eingreifen, außer durch Medikamente oder eine Operation. Sie können ja nur kommunikative Angebote machen. Und was der Klient oder Patient daraus macht, wie er das deutet, wie er das aufnimmt, das gilt erstmal abzuwarten. Das heißt, es ist ein zwischenmenschlicher Prozess. Und dieses Begleiten von Menschen, das wird dann immer weiter zurückgefahren zugunsten des Behandelns von Menschen. Und wenn Riesenmengen von Menschen, wenn große Mengen plötzlich einen Burnout haben, dann sehe ich da drin keine psychische Erkrankung, sondern ich sage mir, das ist der Aufstand der Individuen gegen gesellschaftliche Verhältnisse, die nicht mehr.
Aber dafür sind wir einig. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen.
Von Ihnen kriegt er eine Diagnose und ist krank. Und er muss behandelt werden. Er ist nicht so resilient wie andere. Sein Nachbar steckt das weg, er nicht.
Aber wenn man sieht,
wie massenhaft diese Diagnosen zunehmen, dann kann man eigentlich gar nicht anders, als zu sagen, da müssen Interessen dahinterstecken.
Die Diagnosen nehmen doch nicht zu, weil Sie das System haben. Das System kennt diese Diagnose gar nicht. Ich darf Sie noch mal daran erinnern, in DSM gibt es diese Diagnosen. Es gibt die Sie Diagnose. Können zu Recht, wie Herr Lauterbach oder Sie eben sagen, die Ausweitung oder der liberale Gebrauch der Kriterien für bipolare Störung, für ADHD ist nicht gerechtfertigt. Das ist ein Missbrauch oft gewesen, bei Kindern beispielsweise. Bei Kindern. Ja, aber bei Burnout und dergleichen geht es nicht. Und ich darf Sie noch mal darauf hinweisen, es ist nicht DSM, es ist das ICD-System. Dass jeglichen Anlass, der einen Menschen dazu veranlasst, eine Einrichtung aufzusuchen, in irgendeine Schublade zwingt. Sie müssen eben, auch wenn Sie keine Depression, keine Angststörung, keine Suchterkrankung haben, sondern ein lebenspraktisches Problem, das Sie belastet, und Sie werden jetzt als Therapeut aufgesucht, dann müssen Sie auch den Mut haben, die sogenannte Z-Kodierung zu nehmen. Das heißt, es ist keine Krankheit, sondern eine anlassbezogene Konsultation, bei der Sie sich entscheiden, möglicherweise zu intervenieren oder nicht zu intervenieren. Aber Sie verlassen damit das Gebiet der regelhaften Behandlung von Krankheitsbildern.
Aber Herr Mari, ich möchte gerne noch mal kurz dazu was sagen. Herr Mari, wir wollen das doch vielleicht auch mal von den Seiten des Betroffenen sehen und nicht nur von den Seiten des Behandlers, sondern von den Seiten des Patienten oder wie Sie es nennen, Klienten. Also wenn Sie jemanden haben, der ein Lebensproblem hat und der möchte dieses Lebensproblem in empathischer Art und Weise mit einem Psychotherapeuten, mit Ihnen besprechen, er möchte da Hilfe haben, dann soll er das bitte tun. Dann muss er das selbst bezahlen.
Nein.
Das führt dazu natürlich, dass viele sagen, ich will das aber nicht selbst bezahlen, dann hätte ich gerne eine Diagnose, damit das die Krankenkasse bezahlt. Dann gibt es natürlich die Betroffenen, die haben eine psychische Erkrankung, die nicht mal ein vorübergehendes Lebensproblem, wo sie Beratung und Hilfe brauchen, die darüber hinausgeht, über das, was gute Freunde zum Beispiel bereitstellen können, sondern die haben eine psychische Erkrankung, dann gehen die zu einem Therapeuten und der bespricht doch mit ihnen nach Wunsch des Patienten dann, will er überhaupt behandelt werden? Warum nicht? Was?
Ja, und die Diagnosen
Watch
werden
and
dann,
wait. Man muss nicht
die Diagnosen
jedem,
werden dann so geschrieben,
Diagnose bedeutet,
dass sie in der Kasse von der Kasse akzeptiert werden. Und man kann immer eine Diagnose aus dem Hut zaubern.
Ja, aber Diagnose bedeutet nicht automatisch Behandlung.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel.
Immer mehr sind
ich gebe Ihnen
dabei.
Ein Beispiel aus der Praxis.
Herr Mari, nochmal. Diagnose bedeutet nicht automatisch Behandlung.
Ja.
Das obliegt dem Patienten, ja, der nachfragt, der sich entscheidet. Nicht theoretisch,
gut,
sondern ganz praktisch. Jeden Tag.
Ich habe eine Oberärztin in einer psychosomatischen Klinik interviewt. Die hat mir gesagt, ja, die meisten, die bei uns sind, haben ganz normale Lebensprobleme. Die bleiben so 2 bis 4 Wochen bei uns. Aber ich gebe Ihnen schon recht, Herr Mari, sagte, gestern hatte ich einen Mann hier, dem gefiel es da gut. Das hat ihm offensichtlich auch gut getan. Der wollte noch 2 Wochen länger bleiben. Er sagte, dann habe ich ihm eben die Diagnose Persönlichkeitsstörung gegeben, sonst übernimmt es die Kasse ja nicht. So sieht es dann aus in der Praxis. Sie müssen in Deutschland leider Ziffern und Diagnosen mit Krankheitswert, ich habe es ja zitiert vorhin,
ja,
vergeben, um Menschen durch psychische Probleme begleiten zu
können. Ich diese frage Intervention. Mich, was das für ein Patient ist, der einfach eine Diagnose sich auch geben lässt. Das hat ja auch enorme Konsequenzen eventuell. Ganz ja, merkwürdig.
Schon, ne? Herr Lauterbach, wenn ich mir das anhöre, frage ich mich, wie man einen solchen Bereich politisch sinnvoll regelt. Das Psychotherapeutengesetz.
Herr Lauterbach, jetzt bitte ganz
vorsichtig. Das Psychotherapeutengesetz hat den Zugang für alle Patienten geöffnet, hat auch den Therapeuten bestimmte Regeln gegeben, aber auch eine bestimmte Sicherheit gegeben. Kriterienkataloge, über die wir hier diskutieren, versuchen internationale Standards zu setzen, Vergleichbarkeiten herzustellen. Das scheint aber nicht auszureichen.
Ich versuche jetzt mal, die Antwort zu verbinden mit der Diskussion, die stattgefunden hat, um eine Einschätzung zu geben. Es ist in jedem Bereich der Medizin so, dass also diejenigen, die an der Entwicklung von Diagnosen oder Behandlungsbedürftigkeiten und dergleichen arbeiten, auch also im Prinzip indirekt über ihr eigenes Einkommen entscheiden und Sponsoren haben. Das gilt für jeden Bereich. Das gilt für diesen Bereich genauso wie für die somatischen Bereiche. In der Summe ist es so, dass da der Bereich besser beobachtet wird, womit ich, glaube ich, bei Ihnen bin. Das wird hier genauer beobachtet als in anderen Sektoren. Also wenn ich zum Beispiel schaue, wie derzeit im Bereich der Onkologie bestimmte, sage ich mal, behandlungsbedürftige Entitäten verschoben werden hin und her mit sehr teuren Medikamenten, die direkt dahinter hängen, wird das weniger in der Öffentlichkeit beobachtet als im DSM-Geschäft, grob gesprochen. Von daher würde ich da versuchen, die Szene in Schutz zu nehmen. Das bedeutet nicht, also, dass damit jedes Problem gelöst ist. Ich bin auch der Meinung, dass ein viel größeres Problem als, Sie sagen mal, Streitigkeiten über das, was gesichert ist und wie zu behandeln ist, dass diese Probleme viel geringer sind als die Therapie, die erfolgt durch diejenigen, die nichts wissen. Also unser Hauptproblem ist ja, dass sehr viele Leute im Geschäft sind, die schlicht keine blasse Ahnung haben. Das ist die Wahrheit. Jetzt ist zum Beispiel in dem DSM ist entschieden worden, dass das Asperger-Syndrom, also eine kindheitliche, sagen wir mal, Störung, dass das zusammengefügt wird in den Formenkreis der Autismusstörung. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob das richtig ist oder falsch. In der Summe ist es so, besser, dass man dort der einen oder anderen Meinung ist, kennt aber die Studienlage, als dass man behandelt und erkennt über Jahre hinweg ein Autismus- oder Asperger-Kind nicht und glaubt, das wäre irgendwie eine familiendynamische Störung oder was. Und daher ist aus meiner Sicht wichtig, dass die Klassifikation hat auf jeden Fall aus meiner Sicht den Wert, dass wir uns mit den also Diagnosen, mit der Klassifikation, mit den Behandlungsmöglichkeiten, auch mit den Studienergebnissen. So eine Klassifikation erlaubt ja auch die Interpretation von Studien, also immer ein bisschen willkürlich, aber ich kann die Leute dann nachher vergleichen, ich kann überhaupt zu einer Auswertung kommen. Ich glaube, dass daher der Vorzug der Klassifikation klar überwiegt und dass wir in Deutschland eher das Problem haben, übrigens viel mehr als in Amerika, dass viele Leute in der Behandlung sind, die schlicht keine blasse Ahnung haben. Und die wehren sich dann oft auch gegen die Klassifikation, weil etwas, womit ich mich nicht auskenne, kommt mir natürlich zunächst einmal ein bisschen bedrohlicher vor. Und das gilt, muss man ehrlich sagen, auch für einen großen Teil der Psychotherapeuten, dass sie schlicht nicht im Saft sind. Und das halte ich für viel schlimmer, als dass man sich über den DSM an der Grenze dessen, was gesichert ist und woher das Geld kommt, streitet.
Herr Wittchen, ich bin in einer persönlichen Lebenskrise oder ich habe eine psychologische Störung, wo gehe ich hin? Zum Psychotherapeuten? Setze ich auf meinen eigenen Körper, auf meine Resilienz? Oder mache ich einfach drei gute Abende mit meinen Freunden und ein paar Flaschen Rotwein? Nach der Diskussion heute, wem kann ich eigentlich noch vertrauen? Gehe ich zum Psychotherapeuten? Wenn ich es richtig verstehe, weiß ich nicht, ob ich damit im System lande. Gehe ich nicht hin? Bin ich sicher, dass ich diese Krise überwinde? Also schaffen Sie etwas Ordnung und geben Sie sozusagen auch eine Aussicht, also, was sozusagen das System bedeutet. Man steht als Patient davor. Ja oder nein, gehe ich hin oder nicht? Lasse ich sein oder sitze ich selbst?
Ich befürchte, ich muss Sie sehr enttäuschen.
Schade.
Das Problem wird sich von alleine lösen. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Suche, schnell einen Psychotherapeuten zu finden, bei dem Sie Ihr Leiden in hinreichend ausführlicher Form so darstellen können, dass er eine Entscheidung findet. Ich befürchte, wenn Sie wirklich leiden, wenn Sie eben nicht mehr schlafen können, wenn die Probleme über Sie hineinbrechen, wenn Sie sagen, ich muss jetzt unbedingt was tun, dass Sie möglicherweise nur noch Ihren Hausarzt haben, der Ihnen im Moment zuhört. In Berlin ein Psychiater, schnell. Ich glaub, selbst trotz der guten Versorgung hier ist leider das Problem, dass wir kein, und das ist kein Wunder nach der kurzen Zeit der Entwicklung eines solchen Systems, dass wir noch keine hinreichend klare Struktur auch für die Betroffenen haben. Wann, wie, wo wende ich mich mit was hin? Und wir wissen es vielleicht auch noch gar nicht hinreichend gut. Das hat nur sehr begrenzt etwas mit dem diagnostischen System zu tun. Sie müssen sich immer mal klar machen, ungefähr die Hälfte aller Niedergelassenen sind zu einer Zeit an der Universität und in ihrer Ausbildung gewesen, wo es das gar nicht gab. Die haben noch das Klassische, es gibt drei Formen, ja? Neurose, Psychose, Persönlichkeitsstörung. Und mehr brauchen auch manche Therapeuten, ehrlich gestanden, nicht, weil sie zu gar nicht mehr, ich sage das mal fachlich oder auch wissenschaftlich, ausgebildet und entsprechend befähigt sind. Aber wie das in Zukunft aussieht, das ist wie in den Glasball gucken. Ich wünschte mir, wir hätten eine klarere Struktur. Ich wünschte mir, dass Menschen, die betroffen sind, sozusagen Modelle finden, wo sie sagen, gut, dann kann ich zum Hausarzt gehen und der Hausarzt kann schnell dann einen Psychotherapeuten finden, wo ich ein klärendes Gespräch tun kann. Ich finde auch schnell einen Psychiater. Aber Sie wissen, ich komme aus Dresden und mache viel für Ostsachsen. Da habe ich einen einzigen Psychiater für zigtausende Patienten. Wie soll das gehen? Ja? Von daher sage ich, leider glaube ich, werden Sie, wenn Sie dieses Problem haben, mehr oder minder auf Glück angewiesen sein. Es wird Zufall sein, wann sie über irgendwelche Verbindungen irgendwo in das System Zugang finden. Wenn es richtig brennt, funktioniert unser System richtig gut. Ja? Also sie werden sicherlich einen Platz in der Klinik kriegen, sie werden eine Akut- und Notfallbehandlung bekommen. Aber ich sage das mal, frühzeitig, rechtzeitig abgestimmt, eine qualitativ hohe Behandlung ist leider, glaube ich, nicht der Regelfall.
Herr Mari, brauchen wir mehr Psychotherapeuten, um auf der Grundlage dann auch zu erkennen, ob wir wirklich eine Nation sind, die immer häufiger auf der Couch liegen muss? Oder würde uns der Zuwachs an Psychotherapeuten zeigen, dass wir eigentlich relativ normal, dass jeder für sich eigentlich normal ist?
Ja, wir brauchen bestimmt mehr Psychotherapeuten, aber wir brauchen nicht Psychotherapeuten, die klassifizierend, gezwungen werden, klassifizierend vorzugehen. Die psychischen Probleme nehmen zu, weil wir in einer individualisierten Gesellschaft leben und weil jeder seinen Lebensweg immer wieder selbst korrigieren muss. Man kann heute nicht mehr einer sein, man ist gezwungen, sozusagen viele Personen zu sein. Und die können sich untereinander schwer verheddern. Man kann über sich selber stolpern heute. Insofern ist die Begleitung von Menschen durch psychische schwierige Lagen eine ganz wichtige Angelegenheit. Das hier ist auch ein Kampf der Schulen untereinander. Die Argumente, mit der die Gesprächstherapie aus dem Kassensystem ausgeschlossen worden sind, waren die gleichen Argumente, mit denen sich die Verhaltenstherapie da reingeschlichen hat. Ja? Also es geht nicht einfach nur noch um den Patienten, wie es hier immer so gemacht wird. Aus meiner Sicht steht der Patient ganz hinten. Ich hätte kein Problem mit einer Diagnose wie Lebenskrise, basta, fertig. Und da würde man wahrscheinlich 60%, 70%, 80% der Menschen mit einordnen können. Dann sagt man, dafür gibt es eine Zuzahlung. Dann passen die auch selber schon drauf auf, dass da nicht 100 Sitzungen draus werden. Und für die schweren Störungen, ich habe überhaupt nichts gegen diese Klassifizierung, aber dagegen, dass man den Graubereich erobert, dass plötzlich 20% oder 30% für krank erklärt werden, das läuft ganz einfach. Und Gott sei Dank ist es ja aus dem DSM-5 rausgenommen worden, aber es sollte ja auch die Diagnose rein des Risikos für Psychose. Das Risiko für Psychosesyndrom, das habe ich bestimmt.
Nein, dann? Das haben Sie für hoffentlich nicht, Herr Mari. Ich halte das für extrem gefährlich, was Sie machen. Und wo ich mich wirklich gegen wehren möchte, ist Ihre Haltung gegenüber den Patienten. Es ist nicht so, dass der Patient, wenn Sie mit dem Patienten empathisch, partnerschaftlich umgeht, dann ist das nicht irgendein Mensch, dem Sie irgendwas überstülpen können, dem Sie eine Diagnose geben und sofort eine Behandlung einleiten. Das wird immer noch der Patient entscheiden. Und nochmal, Diagnose bedeutet nicht gleich Behandlung, überhaupt nicht.
Also ist ganz klar, dass in der Psychotherapie der Fokus weggeht von der Begleitung des Menschen hin zu einer technisierten Behandlungsform.
Sie haben offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen, dass wir eine Wissenschaft über psychische Störungen haben, dass wir sehr viel wissen, dass wir verstehen, dass wir vorhersagen können und dass die Diagnosen das Bindeglied sind zwischen dem, was wir tun und über was wir reden mit dem Patienten. Sie haben noch ein Verständnis, für das ich übrigens auch relativ viel Sympathie habe, aber ich befürchte, das führt uns ziemlich in die Irre.
Herr Wittchen, wir müssen Schluss machen. Oh. Die Zeit ist um, wir geben ins Funkhaus zurück, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass Sie hier erstmal waren und der Diskussion gelauscht haben und einen schönen Abend.
Das war das Kulturgespräch im Deutschlandfunk. Ist das noch normal? Wer definiert psychische Erkrankungen? Sie hörten die Aufzeichnung des 49. Zeitforums der Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften vom 18. März. Es diskutierten Professorin Dr. Isabella Häuser, Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité Berlin. Professor Dr. Karl Lauterbach, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Michael Mari, Autor des Buches »Ab auf die Couch«, wie Psychotherapeuten immer neue Krankheiten erfinden und immer weniger Hilfe leisten. Und Professor Dr. Hans-Ulrich Wittchen, Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie an der TU Dresden. Die Gesprächsleitung hatten Andreas Sendker, Die Zeit und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk. Musik